Die haben Lust. Ich nenne das ja den Großeltern-Effekt. Die sind geduldig, wie die Großeltern mit den Enkeln, haben eine ganz andere Art, mit jungen Menschen in der Einarbeitung umzugehen. Die sind nicht mehr in diesem Stress drin. Und das sind ganz tolle, wertvolle Mitarbeiter mit riesen Know-how, die ich an der Stelle der Unternehmer wieder zurückholen würde.
Ja, damit hallo und willkommen zum Podcast für Babyboomer. Ich bin auch einer. Mein Name ist Stefan Robinet. Diesmal ist der Boomer Michael Hampel zu Gast. Michael ist 56 Jahre alt und fast sein halbes Leben als Coach für Leadership Excellence unterwegs. Anlass für unser Gespräch ist sein gerade erschienenes Buch Fachkräftemangel haben die anderen. Das Buch ist im Relay Verlag herausgekommen. Wir wollen vor allem darüber sprechen, welche Rolle Unternehmer und Führungskräfte im Babyboomer-Alter und natürlich auch die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Babyboomer-Alter beim Mangel an Fachkräften spielen können oder sollten. Hallo Michael und vielen Dank, dass du dir im Stress um die Veröffentlichung deines Buches herum Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf.
Ja. Lieber Michael, dein Buch ist ja hochaktuell, aber es ist das Ergebnis einer fast lebenslangen Beschäftigung mit dem Thema. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du der wurdest, der du jetzt bist. Also vor allen Dingen, was hat dich denn in deinen beruflichen Anfängen geprägt?
Also zuerst hat mich ein sehr guter Ausbildungsbetrieb geprägt, der tatsächlich bei uns jungen Leuten schon sehr, sehr viel in die eigenen Mittel und Methoden gesteckt hat, um junge Leute zu fördern und auch zu unterstützen im Rahmen schon der Ausbildung mit sehr, sehr guten Einarbeitungs- und Ausbildungsplänen. Und dann bin ich als junger Mann in den Verkauf und habe dort einen Verkaufsleiter haben dürfen, der sehr, sehr Mitarbeiter zugewandt war, ein wahres Vorbild auch an Motivation und an Wertschätzung, der mir wirklich Werte vorgelebt hat, die auch heute noch in meinem Leben wichtig sind. Und ich wollte dann irgendwann mal, nachdem ich sehr erfolgreich verkauft hat, auch Verkaufsleiter werden, habe dann eben das Unternehmen gewechselt und bin zu einem Unternehmen gekommen, wo ich genau das Gegenteil erlebt habe, also ein toxischen, patriarchischen Chef, der mein Team und mich beinahe täglich, kann man sagen, völlig fertig gemacht hat. Und ich habe dadurch viele Mitarbeiter erstmal verloren. Und nach 2 Jahren habe ich mich dann entschieden, dass ich mich tatsächlich als Trainer und Berater selbstständig mache.
Das heißt, dein jetziger Erfolg, deine Karriere kam aus einer Krise heraus, wie so oft aus einem ganz persönlichen, tiefen Erleben, das dich getroffen und verletzt hat. Aber jetzt kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wie du dich dann weiterentwickelt hast und deine Kompetenzen erworben hast, die dich jetzt ausmachen.
Also ich habe tatsächlich zunächst als Verkaufstrainer angefangen und habe das für Mittelständler, aber auch für große Konzerne wie beispielsweise Audi gemacht. Bin dort sehr stark in der Trainingswelt auch dann involviert gewesen und das hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre entwickelt. Also ich habe dann irgendwann mal neben der Verkäuferausbildung auch den Einstieg in die Verkaufsleiterausbildung die Chance bekommen, dort einfach anzufangen und habe dort dann auch eine Menge Aus- und Weiterbildungen machen dürfen. Habe während der Zeit, ich habe ja früher Wirtschaft, also Betriebswirtschaft studiert, habe ich nochmal ein 4-jähriges Psychologiestudium angeschlossen und dann bin ich in diese Ausbildungswelt der Führungskräfte reingewachsen.
Und in dieser Welt der Führungskräfte, schreibst du jetzt schon in der Einleitung deines Buches, erlebst du jede Menge Leute unter richtigem Stress mit schlaflosen Nächten, vor allem wegen dem Stichwort Fachkräftemangel.
Ja, also das ist mittlerweile auch für Unternehmer die größte Bedrohung, was ihre wirtschaftliche Existenz angeht. So nehmen sie das zumindest wahr. Und wir haben ja auch schon Branchen und Unternehmen, die tatsächlich deswegen vom Markt verschwunden sind, weil sie schlichtweg keine Leute mehr finden und auch selber einfach teilweise verursachen, dass die Menschen, die bei ihnen arbeiten, sie verlassen.
Erlebst du das flächendeckend oder siehst du auch Branchen, die besser dastehen?
Also kaum, muss ich sagen. Ich kenn keine einzige Branche, die richtig gut dasteht, weil nehmen wir mal die IT-Branche, die steht zwar gut da, aber da gibt es halt einen Riesenbedarf an wirklich gut ausgebildeten Leuten und die sind natürlich umso umkämpfter. Gerade was Arbeitsbedingungen, Zugeständnisse, aber auch Gehälter angeht, sodass dort der Kampf genauso herrscht um alle Fachkräfte wie in eher, sage ich mal, nicht so gut ausgebildete Berufsgruppen. Das hängt ganz, ganz stark eben auch von der Verfügbarkeit ab, die eben da ist und auch von den Bedingungen.
Ja, Stichwort Bedingungen. Was sind denn die Schlüsselfaktoren, die Menschen in Arbeit bei der Firma halten?
Also die Schlüssel liegen tatsächlich in der eigenen Hand. Aus meiner Erfahrung, die ich in 25 Jahren gesammelt habe, weil die meisten Mitarbeiter gehen ja nicht, weil sie ihren Job nicht mögen, sondern weil sie, wie ich, mit den Führungskräften, mit dem Unternehmer nicht klarkommen. Und da haben Unternehmen einfach Riesenvorteile. Sie können sogar diesen Fachkräftemangel und diesen Umstand nutzen für sich als Vorteil, wenn sie im Prinzip tatsächlich gut führen, gute Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Und das ist für mich einer der Schlüssel überhaupt, wenn sie ehrlich sind nach außen, wenn sie also nichts versprechen, vorspielen, was dann ein neuer Mitarbeiter, ein Bewerber vielleicht schon im Bewerbungsgespräch ganz anders erlebt oder in den ersten Arbeitstagen. Weil in den ersten 100 Tagen verlieren die Unternehmen im Schnitt schon jeden fünften Mitarbeiter und vergangenes Jahr beispielsweise im ersten Jahr schon jeden zweiten Mitarbeiter wieder. Und das zeigt ja erstens, dass es meistens sogar Bewerber gibt, auch genügend neue Mitarbeiter, aber der Problemfaktor ist die eigene Führung, die fehlende Struktur in der Einarbeitung und dass die Leute sehr schnell wieder die Unternehmen tatsächlich verlassen.
Diese vielen, die die Unternehmen so schnell verlassen, sind ja in der Regel Berufsanfänger. Da zoomen wir gleich noch mal genauer rein. Aber vorher muss ich doch sagen, Michael, das Stichwort gute Führung ist ja nicht neu. Dass gute Führung Leute im Unternehmen hält, das wissen wir doch seit langem, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Also gute Führung hat schon immer zu mehr Mitarbeiterbindung geführt, zu höherer Motivation, Produktivität, weniger Krankenstand. An diesem Fakt hat sich nichts geändert. Das muss man ganz klar sagen. Was sich schon geändert hat, ist das Bewusstsein der Menschen heute, was sie möchten und was sie nicht mehr möchten. Gerade die jungen Generationen sind da auch viel schneller in der Entscheidung. Aber das betrifft alle Generationen, inklusive der Babyboomer, wenn wir einen toxischen Arbeitgeber, ein toxisches Arbeitsumfeld haben und wissen heute, ich kann mich ja auch woanders bewerben. Ich werde gerade mit meiner Qualifikation sehr gefragt sein, dann ist auch dort die Bereitschaft, sowas auszuhalten, einfach nicht mehr da. Das war früher anders, wo die Leute ja auch arbeiten mussten, um ihre Existenz zu sichern und im Prinzip tatsächlich das Bewusstsein in dieser Hinsicht noch gar nicht so vorhanden war wie heute.
Na Michael, deine Hypothese, dass Babyboomer sich trauen und eben auch erfolgreich dabei sind, in späten Jahren nochmal das Unternehmen zu wechseln, das ist, ich glaube, noch kein Massenphänomen. Also da gibt es ganz, ganz viele, die würden gerne, aber sind nicht erfolgreich. Deswegen erstmal die Frage, Michael, welche Rolle spielen denn die Unternehmer, die Firmenchefs, die Führungskräfte im Babyboomer-Alter mit Blick auf genau diese Mitarbeiter im gleichen Alter?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich in diesem Bereich schon auch erlebe, dass ein höheres Bewusstsein tatsächlich auch für bestimmte Dinge wie Work-Life-Balance, sagt man ja so schön, aber natürlich auch die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Mitarbeiter angeht, ist bei manchen schon ein anderes Bewusstsein tatsächlich entstanden. Wo ich das mehr erlebe, ist dann, wenn ein Unternehmensnachfolger ins Unternehmen mit dazustößt und dann mit seinem Vater oder seiner Mutter tatsächlich solche Sachen gemeinsam entwickelt. Weil man muss schon sagen, unsere Generation ist schon eher so aufgewachsen, dass sie eher über Grenzen hinausgeht, dass sie tatsächlich viel von sich und auch von ihren Leuten abverlangt. Meistens das gleiche erwartet, was sie auch selber gibt. Und das ist halt eben heute tatsächlich nicht mehr machbar in der Hinsicht.
Kann es denn sein, dass doch noch erstaunlich viele von einem Unternehmer- und Eigentümertyp unterwegs sind, die patriarchalisch geprägt sind und es ihren Altersgenossinnen und Genossen damit nicht leicht macht?
So ist es ja. Also das erlebe ich genau so, denn so wie der Unternehmer führt, so werden ja auch seine Führungskräfte ausgewählt. Und in der Regel ist ein patriarchischer Chef bei der Auswahl eher dahingehend gepolt, dass er halt, ich sage mal so ein bisschen Ja-Sager holt sich, Leute, die er leichter führen kann, die sich anpassen. Im Grunde genau das Gegenteil, was er sagt, was er möchte, nämlich Leute, die mitziehen und die auch gestalten, weil er dadurch natürlich auch einen gewissen Widerstand hat, gewisse Mitbestimmung dann auch eingefordert wird. Und das ist in der Tat so, dass das vor allem ältere Unternehmer einfach gar nicht so gewohnt sind. Es wurde ihnen von ihren Vätern nicht vorgelebt. Sie haben es selbst möglicherweise eben nicht gelernt und machen es nicht. Aber ich möchte da diese Generation an Unternehmern nicht über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch dort ganz andere, die das anders auch für sich entwickelt haben und sehr wohl auch sehr gut mit ihren Führungskräften und Mitarbeitern arbeiten.
Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Pauschalisierungen helfen ja nie, aber eine gewisse, ja, ich sag mal, Trendbeobachtung schon und ein sich ehrlich machen, ist es an dieser Stelle ja auch. Wir finden die Leute ja häufiger. Ja. Michael, was mich jetzt interessiert, neben den Eigentümern, den Patriarchen, wie wir sie gerade genannt haben, welche Rolle spielen denn die Führungskräfte im Boomer-Alter, insbesondere auch im Umgang ihren Altersgenossinnen gegenüber?
Das hängt auch wieder von der Persönlichkeit tatsächlich ab. Also auch dort erlebe ich sehr wandelfähige. Und umso eher tatsächlich von oben das auch vorgelebt wird, umso eher Vorbilder da sind, auch letztendlich im ganzen Führungskreis, umso mehr erlebe ich faszinierenderweise, wie sehr die plötzlich sich verändern und aus einer gewissen, jetzt sage ich mal, auch lethargischen Art und Weise plötzlich in eine hohe Motivation kommen und erkennen. Und das hat dann eben bei denen ein bisschen lang gedauert, weil sie bisher anders geführt haben, also auch eher sehr dominant, sehr restriktiv. Ich komme doch mit einer anderen Führungsweise viel leichter weiter. Ich komme vor allem bei Menschen, die jünger sind, leichter weiter, die das auch nicht mehr mitmachen. Also was ich erlebe ist, die schon sehr lange im Unternehmen sind, die sagen immer, ich bin das ja gewohnt. Ne? Deswegen, ich kenne das gar nicht anders, wenn ich die frage, wie können sie sowas aushalten, während das die Jungen eben nicht mehr aushalten, wenn so ein sehr dominanter Führungsstil, eine auch, ich sage mal so, wirklich teilweise übergriffliche Art und Weise da ist, mit Menschen umzugehen.
Also Michael, du sagst, Veränderung ist möglich, oft genug ja auch nötig, wie du gerade beschrieben hast. Aber hast du jetzt Einzelfälle im Blick oder das Gefühl, dass wir doch flächendeckend bei der Erkenntnis angekommen sind, dass der Pain Point bei der Masse der Unternehmen klar benannt, erkannt und angegangen wird?
Ja, also erschreckenderweise ist die Erkenntnis tatsächlich nach wie vor nicht da. Selbst wenn Mitarbeiter reihenweise das Unternehmen verlassen, wenn Mitarbeiter auch gerade, die neu kommen, immer wieder ganz schnell gehen. Wenn man feststellt, Mensch, wir verlieren die nicht mal 3 Jahre da sind, verlieren wir vielleicht wie in einem großen Unternehmen, was ich begleite, zu 80% wieder innerhalb 3 Jahren. Und scheinbar ist dieser Knall, dieses Thema noch nicht angekommen bei denen. Also es wird immer noch häufig die Schuld bei den jungen Leuten gesucht. Die wollen ja alle nicht mehr und die wollen alle 2 Jahre wechseln. Das ist tatsächlich blanker Unsinn. Wir Menschen sind einfach überhaupt nicht rein psychologisch gesehen so gestrickt, dass wir dauernd irgendwo unser Umfeld verändern wollen, sondern wir suchen ja Beständigkeit. Wir suchen ja Zugehörigkeit. Wir suchen Entwicklungsmöglichkeiten, einen Raum, wo wir uns entwickeln können. Und das ist auch egal, welches Alter, wer diese Einstellung hat. der braucht so einen Raum. Und alleine wenn ich diese Punkte schon erfüllen würde als Arbeitgeber, hätte ich schon so viele Vorteile gegenüber anderen, die das eben nicht machen. Und Unternehmer brauchen tatsächlich jemand, der ihnen den Spiegel vorhält, der ihnen das Verhalten tatsächlich spiegelt und dann auch klar macht, was dieses Verhalten im ganzen Unternehmen bewirkt. Weil sie nicht erkennen, dass das auch ihre Verantwortung ist, wenn Führungskräfte nicht richtig führen und wenn Mitarbeiter schnell das Unternehmen wieder verlassen.
Micha, um den Spiegel vorhalten zu können, musst du erstmal Zugang bekommen ins Unternehmen, zu den Führungspersönlichkeiten, also Vertrauen gewinnen. Wie machst du das?
Ich werde oft geholt tatsächlich von Unternehmern, die sagen, meine Verkäufer oder meine Führungskräfte sind nicht motiviert, die machen nicht das und das. Machen Sie mal was, ne? So, und dann komme ich dahin, wir haben das Erstgespräch und ich frage halt zum Beispiel, wieso sind die denn nicht motiviert? Wieso machen die denn das nicht, was sie wollen? Wer führt die denn eigentlich, ne? Oder kommt man ganz schnell durch diese Fragen tatsächlich zu einem nachdenklichen Geschäftsführer? Und der eine oder andere sagt dann, okay, also die eigentlich führe sie ich, aber ich führe sie nicht. Ich denke, das sind Führungskräfte, die können sich selber führen. Ne? Oder die sagen, ja, die Verkäufer hätten keine Lust. Dann sage ich, wieso haben die keine Lust? Was ist da die Ursache? Also ich halte den Spiegel durch Fragen vor und frage dann auch sehr direkt, was könnte das mit ihnen zu tun haben? Ja. Und dann frage ich auch ganz genau tatsächlich, was der Unternehmer wann wie macht, wie er kommuniziert, wie er führt. Und es kommen ganz schnell Dinge auf den Tisch, die natürlich ursächlich für diese Ergebnisse verantwortlich sind.
Micha, jetzt kam schon das schöne Stichwort ganz schnell. Veränderungen sind in der Regel ganz schnell gewünscht, nachdem es meistens ganz lange dauerte, bis die Erkenntnis kam. Aber in der Regel geht es ja auch wiederum nicht so schnell, Veränderungen, und zwar messbare, hervorzurufen.
Ja.
Wie sieht da die Zeitachse bei dir aus? Wie viel Zeit braucht dein Unternehmen, bis sichtbar, erkennbar, messbar, was anders, besser wird?
Ich muss dazu sagen, nicht jeder Unternehmer will dann tatsächlich mit mir arbeiten. Ganz im Gegenteil. Also dort, wo ich den Spiegel vorhalte, gibt es einen gewissen Anteil. Das ist aber eher die Minderheit als die Mehrheit, die wirklich sich verändern möchte. So, und mit denen kannst du arbeiten, mit denen kann ich arbeiten, mit den anderen macht das aus meiner Erfahrung keinen Sinn. Das ist für beide Seiten eine Katastrophe und das lehne ich auch ab.
Also gemeinsame Basis, Vertrauen muss da sein, eigentlich selbstverständlich, sage ich mal, für erfolgreiche Arbeit.
Genau.
Aber wie lange dauert es dann, bis wirklich, Ergebnisse sichtbar sind?
Lange. Da bin ich ganz ehrlich. Also das ist kein Sprint. Also Veränderung, vor allem Change oder Transformation, dauert lange. Denn es hängt ja nicht nur davon ab, ob der Unternehmer tatsächlich hinter dieser Transformation steht, den Wunsch hat, sondern auch sein Führungsteam. Und da wird es Menschen geben, die mitziehen und andere nicht. Das muss man erst entwickeln. Man muss ja erst mal entwickeln, was sind unsere Werte, was passt zu uns, was wollen wir überhaupt verändern. Wir müssen Analysen fahren, um zu sehen, wo sind denn die Themen, wo sind die Ursachen und wo müssen wir überhaupt dran. Das ist oft die Führung, das ist aber auch oft ganz handwerkliches Zeug wie Einarbeitungspläne, Kommunikation, klare Aufgabenzuweisung. Das ist sehr vielfältig. Das heißt, wenn wir anfangen, müssen wir erstmal den Status quo kennen, um dann zu wissen, wo fangen wir an. Das ist völlig logisch. Das heißt, das alleine ist schon Arbeit.
Michael, zur Einordnung, mach vielleicht drei Dinge nochmal deutlich. Die Größe der Firmen, mit denen du arbeitest, deine Team mit Mitglieder, mit welchen Leuten arbeitest du zusammen?
Ja.
Und auch die Zeitachse nochmal konkreter.
Also ich arbeite hauptsächlich für Mittelständler bis zu einer Größe von vielleicht 1.000, manchmal 2.000 Mitarbeiter. Das Gros ist eher so um die 500 Mitarbeiter. Und das funktioniert bei denen noch tatsächlich meistens alleine. Ich habe aber auch einige wenige Kollegen, die ähnliche Erfahrungen, ähnliche Vitas haben wie ich und die einfach so ticken auch wie Weg. Das muss ja zusammenpassen. Also es gibt immer einen Zeitplan, der ist mindestens für 2 Jahre, in der Regel sogar für 3. Das müssen die Unternehmen wissen. Das erste Jahr ist dann immer fixiert, ist auch fest tatsächlich vertraglich vereinbart. Wir fangen meistens vor dem Vertrag einmal an, um zu sehen, passt das auch zusammen. Und nach dieser ersten Arbeit kommt dann der Vertrag zustande. Das mache ich schon alleine deshalb, weil der Unternehmer sich verpflichtet. Er muss sich committen, wir ziehen das durch. Einer der wesentlichen Faktoren, warum solche Transformationsprozesse scheitern, ist ja die fehlende Ausdauer. Ist ja tatsächlich die Geduld, diese Dinge auch dann umzusetzen.
Stichwort Geduld bzw. Ungeduld. Wir hatten eingangs ja schon mal gesagt, die Zahl derjenigen, die relativ bald nach dem Onboarding schon wieder weg sind, ist gigantisch. Also da reden wir ja in der Regel von Berufseinsteigern, jedenfalls jüngeren Menschen. Ja. Ich will jetzt mal den Fokus richten auf unsere Jahrgänge, geburtenstarke Jahrgänge. Welche Bindungsversuche erlebst du denn von Seiten der Unternehmer, diese Gruppe motiviert im Job zu halten, vielleicht sogar über das reguläre Ende des Erwerbslebens hinaus? Das ist ja neuerdings gesetzlich möglich, gewollt und wird gut bezahlt.
Also ich finde erstmal ein grundsätzlicher Fehler vieler Unternehmen ist ohnehin, dass sie nur noch auf die Generation Y und Z gehen, wenn es um ihre Aktivitäten am Markt geht, um Mitarbeiter zu gewinnen. Denn gleichzeitig ganz junge Menschen zu forcieren, die aber schon 30 Jahre Lebens- und Berufserfahrung haben, funktioniert einfach nicht. Und wenn ich natürlich eine gewisse Kontinuität, Beständigkeit haben möchte, aber auch ein gewisses Know-how wieder ins Unternehmen vielleicht zurückholen möchte, das mir verloren gegangen ist, dann ist halt die Generation X und vor allem die Babyboomer da erste Wahl. Und die haben viele überhaupt nicht im Blick. Das heißt, ich muss natürlich als Unternehmer mir Gedanken machen, wo suchen die zum Beispiel nach einem Arbeitgeber und was würde denn die ansprechen, um überhaupt zu wechseln? Weil sie sind ja eher diejenigen, die nicht so häufig wechseln wie die Jungen tatsächlich. Das muss man ganz klar schon sagen. Und da braucht es einfach auch eine Beschäftigung mit dieser Zielgruppe. Was ist denn der überhaupt wichtig in dieser Lebensphase, um dann auch woanders nochmal vielleicht neu zu starten?
Findet diese Beschäftigung denn bei den Unternehmensleitungen und in den Personalabteilungen statt, nach deiner Beobachtung?
Eben nicht. Also gerade in Personalabteilung sind ja auch meistens sehr junge Leute, die eher dann fokussieren auf junge Leute. Meistens tatsächlich auch Führungskräfte und Unternehmer, die das gar nicht mehr im Blick haben. Auch da haben wir wieder diese Ressentiments gegenüber bestimmten Altersgruppen, zum Beispiel den Babyboomern. Die wären ja nicht mehr leistungsfähig, die wären ja nicht mehr veränderungsbereit, die sind ja alle schon krank. Und das alleine, diese völlig falschen Annahmen, führen dazu, dass man die auch, selbst wenn sie sich bewerben, komplett aussortiert.
Ich höre daraus, du findest das nicht gut.
Ja, wo man etwas mehr sich in dieses Thema einarbeitet, wo man etwas mehr sich damit beschäftigt, kann man sehr, sehr gut sehen, dass durchaus die Babyboomer sehr, sehr veränderungsbereit sind, dass sie Aufgaben suchen, dass sie gebraucht werden wollen und dass sie natürlich auch viel Erfahrung und Know-how mitbringen, dass sie gerne nochmal einbringen, auch gerne bei einer neuen Herausforderung. Wichtig ist halt, wie geht man mit denen um? Und erkennt man auch, dass es nicht so sehr auf die fachliche Qualifikation natürlich an. Aber viel wichtiger ist doch, hat dieser Mensch Lust? Hat er wirklich auch, sage ich einmal, Motivation, etwas Neues nochmal zu bewegen, anzupacken? Was hat er für eine Ausstrahlung, für eine Haltung? Das empfehle ich generell, viel mehr auf dieses Thema zu schauen, als ob der die ideale Qualifikation schon mitbringt.
Das hört jetzt jeder über 55 natürlich gerne, aber ich denke, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht selbst idealisieren und über die kleinen Schwächen drüber weggucken, die es vielleicht doch gibt. Aber deswegen, Michael, die Frage, wir sind ja vor einer Disruption im Arbeitsleben, eigentlich im gesamten Leben durch KI. Hast du den Eindruck, es könnte auch für Boomer, die vielleicht noch 10 Jahre Arbeitsleben vor sich haben, eine Chance sein? Die KI könnte, sag jetzt mal, unser Freund werden?
Ich finde es ja total spannend. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Ich bin total geflasht von den Möglichkeiten, die ich nach und nach kennenlerne, welche Chancen die KI, welche Chancen die Digitalisierung uns mittlerweile gibt und bietet. Und ich finde, das ist auch ein wunderbares Thema, um alt und jung zusammenzubringen. Es mag sein, dass die Jungen hier keine Berührungsängste haben, dass ich viel mehr Erfahrung auch schon habe mit dem Thema. Und die Älteren eben aus anderer Hinsicht Erfahrungen mitbringen, die du in der KI einfach nicht hast. Ne? Also, und das dann zu kombinieren und zu sagen, wir helfen uns gegenseitig, wir machen uns gegenseitig schlauer, wir haben Geduld und ich sage mal so auch eine gewisse Achtung voreinander. Ne? Wir wertschätzen das, was der andere mitbringt. Das, glaube ich, ist etwas, was die Grundvoraussetzung ist, um einfach wirklich auch gut zusammenzuarbeiten. Das ist völlig egal, ob das die ganz Alten oder die ganz Jungen sind, ne? Und das muss von Unternehmensseite gefördert werden, dass man die Stärken diverser Teams einfach erkennt. Und das hat nicht nur was mit Herkunft und Geschlecht zu tun, sondern auch mit dem Alter, das die unterschiedlichen Teammitglieder haben.
Also was mich immer wieder wundert, ist, dass generationengemischte Teams nicht selbstverständlich sind. Wir sprechen schon so lange darüber, die Forschungsergebnisse sind eindeutig, es nützt aber und es ist auch gar nicht so schwer umzusetzen. Aber hast du eine Erklärung, woran es liegen könnte, dass es eben doch noch nicht flächendeckend verbreitet ist?
Ja, leider ist es halt so, dass die Menschen oftmals auf Ähnlichkeit eher fokussiert sind, dass sie eher gucken, ja, was passt da so zu mir und was passt so zu dem Rest, was halt dann zu eher gleichen Typen, sage ich mal, zu eher gleichen Strukturen führt und damit halt eben auch zu weniger Kreativität, zu weniger Lösungskompetenzen, zu weniger Flexibilität, weil wir brauchen ja sowohl die, die auch sehr analytisch sind und sehr lang an den Themen dabei bleiben, als auch die, die wahnsinnig schnell umsetzen, die kreativen Köpfe. Und gerade so diese Vielfalt, die wirkt halt auch auf eine Führungskraft vielleicht, die nicht so offen ist für dieses Thema, am Anfang eher bedrohlich, weil damit muss sie ja umgehen lernen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für jeden Unternehmer, für jede Führungskräfteentwicklung, diese Ängste auch letztendlich abzubauen und einfach den Menschen tatsächlich durch Erfahrungen dann auch diese Vielfalt näher zu bringen, die einfach unglaublich viel mehr bringt einem Unternehmen als eben so ein Einheitsbrei. Ne?
Michael, wir sind mit deinem Buch eingestiegen. Ich möchte auch mit Blick auf dieses Buch enden, was es für mich von anderen unterscheidet. Ich finde, positiv unterscheidet sind ganz viele Checklisten, die auch so ein bisschen helfen, wie eine Gedankenstütze. Habt ihr schon mal dran gedacht, darauf zu schauen? Und jetzt abschließend mit Blick auf unser Thema, die Rolle der Boomer als Arbeitgebende, aber auch als Arbeitnehmer. Was sind die spezifischen Punkte, auf die beide Seiten schauen sollten, aus deiner Sicht?
Die wesentlichen Faktoren für mich sind tatsächlich, dass man beschreibt, wofür steht unser Unternehmen? Was sind unsere Werte? Wie gehen wir miteinander um? Was ist uns wichtig bei der Zusammenarbeit? Welche Entwicklungsmöglichkeiten hast du bei uns? Wie fördern wir Menschen? Wie fördern wir die Zugehörigkeit, das Team, die Gemeinschaft? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Aber wenn es um die Aufgabe geht, eine bessere Beschreibung, was hängt mit dieser Aufgabe zusammen beispielsweise? Also gibt es da entsprechende Projekte dafür? Was ist das, was das Ziel ist, was mit einer bestimmten Aufgabe oder Tätigkeit zum Beispiel verbunden ist? Ne? Und das sind so Punkte, die wären für mich zentral wichtig, weil danach fragen natürlich auch die Menschen. Genauso wie sie danach fragen, welche Möglichkeiten habe ich denn, flexibel zum Beispiel zu arbeiten, eingesetzt zu werden. Das spielt natürlich auch eine Rolle im Prinzip tatsächlich, um dann auch in so ein Team reinzuwachsen, aber auch Möglichkeiten zu haben, die mittlerweile jede Altersgruppe braucht und vielleicht auch mittlerweile die Babyboomer etwas mehr einfordern. Ist zumindest mein Eindruck, dass man eben nicht 9 to 5 und nur 40 oder 45 Stunden im Monat arbeitet, sondern durchaus auch mal die Möglichkeit hat, etwas flexibler zu handeln. Ich empfehle immer Unternehmen, dass die eher drauf schauen, was jemand in der Zeit tut und schafft, die er da ist, statt nur, wie lange diese Person letztendlich dann da ist, ne? Weil das Ergebnis ist letztendlich das Entscheidende.
Michael, eines müssen wir doch ansprechen. Das Ergebnis vieler Bewerbungen jenseits der 50 ist einfach Frustration. Die Feststellung, da geht nichts mehr, obwohl du ja gerade auch sehr klar gemacht hast, es müsste Möglichkeiten geben. Aber Erleben und Wunsch der Bewerber gehen da auseinander. Wie gehst du damit um, wenn du auf solche Situationen triffst?
Also ich finde das erschreckend. Also ich habe auch Leute, die mir schreiben, dass sie 50, 80 Bewerbungen schreiben, nicht ein einziges Mal eingeladen werden, jenseits der 55. Von den 60 brauchen wir gar nicht reden. Die werden schon gar nicht mehr angeguckt, vermutlich, wenn die das schicken. Und das ist natürlich verheerend. Also da haben Unternehmen und Führungskräfte oder HR-Abteilungen offensichtlich den Knall noch nicht gehört. Ich empfehle Unternehmen sogar, die Menschen, die sie hatten, die in Rente sind, wieder zurückzuholen, zu aktivieren. Entweder in Teilzeit tatsächlich mitzuarbeiten oder, und ich sage mal, oder und, ich finde es viel wichtiger, dieses Know-how wieder zurückzuholen und zu digitalisieren. Tatsächlich das Ganze in irgendeiner Form natürlich den Jüngeren beizubringen, aber auch über digitale Medien zu konservieren, um es weiter im Unternehmen zur Verfügung zu haben. Und was ich für Erfahrungen mache, ist, die haben Lust. Ich nenne das ja den Großeltern-Effekt. Die sind geduldig, wie die Großeltern mit den Enkeln, haben die eine ganz andere Art, mit jungen Menschen in der Einarbeitung umzugehen. Die sind nicht mehr in diesem Stress drin. Und das sind ganz tolle, wertvolle Mitarbeiter mit riesen Know-how, die ich an der Stelle der Unternehmer wieder zurückholen würde.
Zum Schluss, Michael, noch eine persönliche Frage mit Blick auf dein Alter. Du bist 56 Jahre alt, damit ein junger Boomer, hast noch einige Jahre zu gehen bis zum regulären Rentenbeginn. Aber kommt dir gelegentlich schon mal so eines dieser Worte mit R in den Sinn?
Gar nicht, mein lieber Stefan. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, in Rente zu gehen. Jetzt ist es tatsächlich ein gewisser Vorteil, etwas älter zu sein in der Beratungsbranche, weil dadurch wird ja schon mal komischerweise da mehr Know-how, mehr Expertise vorausgesetzt. Und was wirklich verrückt ist in dem Moment ist, dass es auf ganz normale Arbeitnehmer oder auch Führungskräfte in dem Alter nicht transferiert wird. Und deswegen müssen natürlich Unternehmen umdenken. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in Rente zu gehen.
Und das ist gut so für alle, die du beraten kannst, wo du deine Kompetenzen einbringen kannst, damit es weiterhin heißt, Fachkräftemangel haben die anderen, wie dein Buchtitel. Danke für den wunderbaren Austausch.
Vielen Dank, Stefan, für die
Ja,
Einladung.
danke gleichfalls. Und die Hinweise zu dem Buch Fachkräftemangel haben die anderen, zu Michael Hampel und zu unserem Podcast, wie ihr mit uns in Kontakt treten könntet, findet ihr in den Show Notes. Gerne auch eine gute Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis bald. Danke. Tschüss.